Shalom zusammen. Als ich letzte Woche zusammen mit Lisa die Tische gestellt habe und sie noch nicht gedeckt waren, dachte ich, es sieht schon ein bisschen streng aus. Also vielleicht wie so bei so einer Infoveranstaltung in der Uni oder so. Aber so gedeckt und voller Menschen sieht es schon ganz gut aus. Und ich glaube, so gedeckt ist es ein guter Ankerpunkt, damit man nicht so schnell vergisst, wo es heute drum gehen soll. Wie man sich vielleicht schon denken kann, allein von der Tischgestaltung, genau, geht es heute ums Abendmahl. Ich habe auch ein Bild dazu, oder auch nicht. Da, genau. Das letzte Abendmahl von Da Vinci, ich glaube, das kennen die meisten. Ich weiß, ist jetzt nicht das innovativste Thema, weil wir feiern jeden Monat Abendmahl und auch die Predigt geht dann so thematisch grob um das Thema Abendmahl und da hat man schon irgendwie viele Gedanken mitgenommen. Ich denke bei Abendmahl noch an einen Tisch. Danke, Thomas. Aber mal ehrlich, wie oft denken wir daran, was das Abendmahl wirklich ist? Ist es nur eine schöne Tradition, ein religiöses Ritual, was man halt so mitmacht? Und das Abendmahl steht ja nicht alleine. Der christliche Glaube und die Glaubenspraxis ist voller Rituale, die man halt so macht. Gerade wenn man darin aufgewachsen ist, übernimmt man einfach das der Eltern. Und selbst wenn man von außen dazukommt, da fragt man nicht alles. Und deswegen wollen wir uns jetzt in den nächsten paar Sonntagen immer mal wieder Aspekte angucken, die man eigentlich kennt, aber vielleicht gar nicht immer so auf dem Schirm hat, warum kenne ich sie eigentlich. Und da mir das Abendmahl super wichtig ist, müsst ihr da jetzt heute durch und euch noch eine Predigt zum Abendmahl anhören. Mal gucken, vielleicht gibt es ja neue Einblicke oder Einblicke, die ihr vorher noch nicht so auf dem Schirm habt. Und für mich ist Abendmahl mehr als billiges Toast vom Aldi, der günstigste Traubensaft, den man so hat, und in Stille mit 12 Menschen, naja, meistens sind es mehr, in einem Kreis zu stehen. Und so rein von der Durchführung des Abendmahls in der Gemeinde ist es für mich oft eine Pflicht und nicht so wirklich ein Genuss. Und trotzdem finde ich super gut, dass wir das machen. Warum? Weil das irgendwie viel für mich bedeutet. Und in diese Deutungsgewalt, in dieses große Spektrum, möchte ich euch mitnehmen. Und zwar an die Wurzeln, zu Jesus und seinen Jüngern. Die Synoptiker, das sind Matthäus, Markus und Lukas, haben das Abendmahl, also das letzte Essen von Jesus, bevor er gekreuzigt wurde, und das erste Abendmahl mit dem Passa zusammengelegt. Nicht, weil das historisch unbedingt wirklich so war, da komme ich gleich noch zu, sondern weil sie das von der theologischen Bedeutung irgendwie sehr passend fanden. Und um das möglichst gut nachzuempfinden, werden wir heute durch eine sehr reduzierte Form der Sederfeier, also des ersten Abends während des Pessachfests, gehen. Und so will ich euch auf eine neue Weise spüren lassen, was es mit dem Abendmahl auf sich hat. Lasst euch einfach drauf ein und schaut, was ihr für euch mitnehmen könnt, an Neuem oder an Altem. Wie kommt man eigentlich darauf, Abendmahl und Passa so miteinander zu verbinden? Wie ich gerade bereits gesagt habe, haben die Evangelien nach Matthäus, Markus und Lukas, die Synoptiker genannt werden, in ihrer Chronologie dieses so verbunden. Also es hat irgendwie eine biblische Grundlage. Bei Johannes allerdings ist das nicht so. Der hat es ein bisschen davor verlegt. Aber woher kommt denn diese Ungenauigkeit? Naja, historisch am wahrscheinlichsten ist es, dass es wirklich vor dem Passafest war, weil weder die Römer wollten sich jetzt den Punkt geben, an einer hohen Feierlichkeit irgendwen hinzurichten und Aufstände zu riskieren, noch wollten die Juden wahrscheinlich an einem ihrer Feste jemanden anklagen. Und auch das mit der Freilassung eines Gefangenen ergibt viel mehr Sinn, wenn der Freigelassene auch noch an den Festivitäten teilnehmen kann. Und die Synoptiker, die haben nicht unbedingt sich die Welt so gemacht, wie sie ihnen gefällt, sondern sie waren halt keine Journalisten des 21. Jahrhunderts und hatten eher eine Botschaft, die sie mitgeben wollten. Und deswegen war es für sie super wichtig, dieses Fest mit ja, dem neuen Ritual irgendwie zu verknüpfen. Die WissenschaftlerInnen sind sich auf jeden Fall uneinig, welche Version jetzt wirklich die Tatsache ist. Also das letzte Abendmahl beim Passa oder vor dem Passa. Aber da es keinen endgültigen Beweis für eine Version gibt, muss man sich so mit dem zufrieden geben, wie es ist. Was auf jeden Fall klar ist, dass es für die Urchristen normal war, sich zu treffen und zu essen. Täglich oder wöchentlich, da weiß man wieder nicht ganz genau, aber irgendwie haben sie sich getroffen, um zu essen, und es hatte was mit Leib und Blut zu tun. Das merkt man in römischen Quellen, wenn man da sieht, dass die Römer im Verdacht hatten, dass die Christen Kannibalen sind, weil sie Menschenblut trinken und Menschenfleisch essen. Ich glaube, die ersten Christen haben auch schon zu symbolischem Brot und Traubensaft gegriffen, hoffe ich zumindest. Wenn jemand von euch sich nochmal mehr in die historische Genauigkeit des Passafestes einlesen möchte, empfehle ich einen Artikel bei Bibilex, das ist das wissenschaftliche Bibellexikon, genau, Passa im AT. So viel zur historischen Theorie, aber ich möchte heute eher auf die Bedeutungsdimension hinkommen und zeigen, warum die Synoptiker sich entschlossen haben, das Abendmahl mit Elementen der Sederfeier in Verbindung zu setzen. Seder. Seder heißt so viel wie Ordnung und bezieht sich auf die genau durchgeführte Art und Weise, wie das Fest am Anfang des Seders gefeiert wird. Also eine bestimmte Art und Weise, sein Abendbrot zu essen. Und üblich ist es, das mit der ganzen Familie zu tun. Mit Freunden und mit Leuten, die irgendwie noch drumherum sind. Mit allen Altersklassen, mit Kindern, mit alten Leuten und mit allen in der Mitte. Und warum tut man das? Weil, um sich an die Befreiung des Volkes Israels aus Ägypten zu erinnern und an Gott, der für sein Volk da war. Und dazu werden je nach Auslegung so 14 bis 15 Schritte durchgegangen, in denen alles geregelt ist, selbst die Art, wie man sitzt. Und alles hat irgendwie eine Bedeutung. Und das werde ich jetzt so Schritt für Schritt mit euch durchgehen. Dabei möchte ich darauf hinweisen, dass das vor allem mein Verständnis von diesem jüdischen Fest ist und meine Deutung. Sie beruhen zwar auf jüdischer Praxis und Lehre, aber stellen sie natürlich nicht hundertprozentig dar. Vielmehr ist es eine christliche Vereinnahmung, und wer ein Seder authentisch kennenlernen will, sollte vielleicht lieber einen Juden oder eine Jüdin fragen und mit der in ein Gespräch kommen. Es beginnt abends und geht über einige Stunden. Und am Anfang steht ein Segen. Baruch ata Adonai, Eloheinu melech haolam, bore pri ha-gafen. Gut, mein Hebräisch ist nicht so das Beste, deshalb nochmal auf Deutsch. Gepriesen seist du, ewiger, unser Gott, du regierst die Welt, du hast die Frucht des Weinstocks geschaffen. Wir machen uns durch diesen Segen am Anfang bewusst, dass alles, was jetzt kommt, abgetrennt ist vom Alltag, von dem Stress, von dem, was sonst so passiert, von all dem Beliebigen. In christlicher Sprache würden wir vielleicht von heilig sprechen. Und wir konzentrieren uns irgendwie auf Gott. Nach dem Segen wird ein erster Kelch gefüllt und getrunken. Von diesem Kelch gibt es im Verlauf der Sederfeier 4 Stück. Und ihr habt auf jedem eurer großen Tische ebenfalls 4 von diesen Kelchen stehen. Und jeder dieser Kelche hat eine Bedeutung. Und diese Bedeutung können je nach historischem Verständnis wieder unterschiedlich gedeutet werden. Ich für meinen Teil finde die Deutung nach der Anlehnung an Exodus 6, 6 bis 7 cool, wo verschiedene Arten und Weisen beschrieben werden, wie Gott das Volk Israel errettet. Und so hat der erste Kelch die Bedeutung der Erwählung. Jeder von uns ist von Gott erwählt. Bevor irgendeine Handlung passiert, bevor ich aktiv werde, bin ich von Gott erwählt worden. Und das zeigt ein Vers aus Psalm 22 sehr schön. Auf dich bin ich geworfen vom Mutterschoße an. Vom Leib meiner Mutter her bist du mein Gott. Das ist eine super mächtige Zusage, dass bevor irgendwas an diesem Fest passiert, bevor irgendwas beim Abendmahl passiert, bist du schon von Gott angenommen. Der zweite Schritt wäre Händewaschen. Die meisten Religionen haben irgendeine Form von Händewaschen, bevor es zum Gottesdienst geht. Nicht, weil die religiösen Orte dann besser riechen, sauberer bleiben oder sonst was, sondern es geht eher um Respekt, um auch nochmal bewusst vor Gott zu treten. Wir kennen das vielleicht aus unserer Praxis in besonders schicker Sonntagskleidung. Ich glaube, ich bin das beste Beispiel, dass das nicht immer so ist, aber auch für mich gilt, das hat nichts mit fehlendem Respekt zu tun, sondern ich finde, so wie ich gekleidet bin, das hat für mich eher was mit Authentizität zu tun und dass ich vor Gott so treten kann, wie ich bin und mich nicht verstellen muss. Trotzdem gebe ich mir Mühe, möglichst geduscht zum Gottesdienst zu kommen. Die nächsten Schritte haben was mit Essen zu tun. Abendmahl, da steckt das Wort Mahl ja auch schon drin, also muss es irgendwann auch ums Essen gehen. Allerdings erst in kleinen Happen. Ganz klassisch würden nach der Handwaschung bittere Kräuter gereicht und in Salzwasser getunkt und die isst man. Und dann würde das Brot, das Matzen, gebrochen werden und ein Teil davon versteckt werden. Die bitteren Kräuter habt ihr jetzt nur als Bild da, ja. Aber das Matzen steht schon auf jedem eurer Tische. Und beides ist eine Symbolik für die Zerrissenheit und das Leid, was die Israeliten in Ägypten erdulden mussten. Beim Passa soll nicht nur vergangenem Leid gedacht werden, sondern auch dem aktuellen. Die Leiden, Ängste und Sorgen sind integraler Bestandteil eines jeden Menschen und dürfen nicht außen vor stehen. Und bei diesem Fest daran zu gedenken, soll nicht die Stimmung drücken, sondern den Menschen ganzheitlich in den Blick nehmen. Innerhalb der Gemeinschaft, in der man feiert, soll man auch voreinander kommen können mit dem, was einen bewegt. Egal, ob es positiv oder negativ ist. Weil auch Trösten gehört in eine Gemeinschaft. Und sich einander bewusst werden und sich nochmal besonders in den Blick nehmen. Auch das Abendmahl kann deswegen in der Übertragung ein guter Ort sein, um als Gemeinde den Blick füreinander zu schärfen. Zu sehen, wo steht gerade eigentlich mein Nebenmann oder meine Nebenfrau. So eine große Gemeinde, wie wir es sind, verliert sich oft in den vielen Gesichtern. Und das Abendmahl kann ein guter Ort sein, um aus der Anonymität mal auszubrechen und sich der anderen Menschen bewusst zu werden. Danach wird die Pessach-Geschichte erzählt. Also die Geschichte der Befreiung aus Ägypten. Man erinnert sich an die Taten Gottes, dass der Glaube nicht nur Theorie ist. Auch wenn ich die sehr gerne studiere, freue ich mich doch darüber zu erfahren, was Gott so getan hat. Zeugnis geben kann ermutigen und Gespräche anregen und Lust auf mehr machen. Das sind Gelegenheiten, die Erfahrungen anderer zu erfahren und zeigt, dass Gemeinde nicht nur ein guter Dienstleister sein kann für Events und Kinderbetreuung, sondern dass da mehr hintersteckt. Aber dafür muss ich auch erfahren, was dieses Mehr bei jedem Einzelnen von uns ist. Und das kann mich ermutigen, gerade in Situationen, wo ich vielleicht selber mit Gott nichts erfahre. So kann Gemeinde im besten Fall zu einer Keimzelle des Reiches Gottes werden, welche positiv in die Welt strahlt. Nachdem die Erzählungen über Gottes Taten beendet sind, wird ein zweiter Becher gefüllt und getrunken. Dieser steht für die Zusage, dass Gott uns erretten wird. Wir haben uns an die Taten Gottes erinnert und können deshalb voller Hoffnung auf dieses Versprechen bauen, weil wir wissen aus der Vergangenheit, dass Gott ein handelnder Gott ist. Nach der Erzählung gibt es eine zweite Waschung der Hände. Und hier geht es wieder darum, sich bewusst zu werden, dass jetzt was Besonderes folgt. Dass jetzt wieder etwas Neues beginnt, wo man sich nochmal besonders für fokussieren möchte. Und das Sedermahl ist eigentlich super interaktiv. Ich habe viele Sachen übersprungen, weil zum Beispiel fragen die Kinder andauernd Fragen und das nicht als störendes Element, sondern weil das geplant ist. Weil gerade Kinder sollen verstehen, warum tun wir das? Warum machen wir das eigentlich? Und damit es vielleicht für euch auch ein bisschen interaktiver wird, stehen an jedem von euren Tischen so kleine Schälchen mit Wasser. Und wenn ihr wollt, könnt ihr so ein bisschen zumindest die Finger waschen. Das ist kein Muss, ist vielleicht nicht jedermanns Sache, in ein kleines Glasschälchen seine Finger mit 12 anderen Leuten zu stecken. Das ist auch okay, es ist nur ein Symbol. Aber das Sederfest und das Abendmahl ist irgendwas Interaktives. Wo im Gottesdienst essen wir was? Wo schmecken wir Gottes Zusagen? Und manchmal funktioniert es vielleicht auch noch über anderen Sinne. Und da finde ich dieses Händewaschen eigentlich ein schönes Angebot. Jetzt gibt es nochmal einen Teil, wo gegessen wird. Wir haben Matze zur Erinnerung an die schwere Zeit in Ägypten oder für uns heute generell Leid und harte Zeiten und niederdrückende Gedanken. Dazu gibt es wieder bitteres Kraut, zusätzlich allerdings auch Charoset. Das ist eine Mischung aus Äpfeln, Zimt, Nüssen und Wein. Die Zeit in Ägypten unter der Sklaverei war eine schreckliche. Und das soll und darf nicht vergessen werden. Zugleich wurde Israel erst in dieser Zeit von einer Großfamilie zu einem eigenen Volk. Und das wird positiv bewertet. Warum Gott Sklaverei zugelassen hat, wissen wir nicht. Ebenso ist auch unser eigenes Leid oft unerklärlich und da gibt es keine gute Antwort drauf. Und genau wie die Israeliten zu Gott geschrien haben, dürfen auch wir zu Gott schreien und ihn auch anschreien. Selten kriegen wir Erklärung für unser Leid, aber im Leiden können wir uns darauf verlassen, dass Gott uns begleitet und nicht fallen lässt. Dafür ist dieses süße Charoset, was den Geschmack der bitteren Kräuter nicht wegnimmt, aber doch einen versichert, da ist etwas, was nicht bitter ist. Gott ist bei dir. Nach all dem Symbolischen, nach all dem doch sehr rituellen Sachen kommen wir jetzt zu dem, worauf sich eigentlich jeder freut. Das Festmahl. Also wir haben Hände gewaschen, uns Gedanken gemacht und jetzt darf endlich gegessen werden. Die ultimative Form von Gemeinschaft ist das Essen. Zumindest gilt das für mich. Also ich esse sehr gerne und auch viel und am besten mit Menschen. Wir haben seit Jahren, Jahrzehnten die Praxis, dass wir bei uns im Teamkreis fast jeden Abend mit Essen starten. Nicht, weil wir, keine Ahnung, gerne Töpfe danach spülen, sondern weil es einfach erfahrungsgemäß einen zusammenbringt und lecker ist. Und das ist keine neue Erkenntnis, sondern das machen die Israeliten schon seit mehreren tausend Jahren. Und zugleich ist es auch ein Symbol, an einer Tafel sitzt man nicht alleine. Und zum Passa soll niemand alleine sein. Das heißt, man lädt nicht nur den engsten Kreis ein, sondern vielleicht auch diejenigen, die irgendwie außen vor stehen. Und auch das ist doch irgendwie ein schönes Bild für Gemeinde, dass niemand außen vor zu stehen hat, nur weil er irgendwie nicht einen festen sozialen Kreis hat. Und wie stark wäre es, wenn wir uns daran einmal im Monat beim Abendmahl erinnern würden? Wir sind in eine Gemeinschaft gestellt und das über alle sozialen Blasen hinweg. Da ist weder Jude noch Grieche. Hier ist nicht Arbeitgeber noch Arbeitnehmer. Hier ist nicht Mann noch Frau, politisch Linker oder Rechter, Junge oder Alter, Single oder Großfamilie oder sonst irgendwas. Wir sind allesamt eine Gemeinschaft in Jesus Christus. Und die Deko heute zeigt das. Jeder Tisch wurde von wem anders dekoriert. Gut, ein paar Tische wurden auch von mehrere Tische wurden von einer Person dekoriert. Aber wenn man sich die verschiedenen Tische anguckt, wird man feststellen, die sehen ganz anders aus. Da sind ganz unterschiedliche Empfinden von Ästhetik, Schönheit, was man überhaupt so braucht an so einem schön gedeckten Tisch. Und genau das war die Vorgabe, die ich den Leuten, die dekoriert habe, gemacht habe. Dekoriert so, wie ihr für euch dekorieren würdet. Und das zeigt das Abendmahl. Wir können in unserer Verschiedenartigkeit, in unserem wilden Durcheinander, können wir zusammenkommen und uns aushalten. Und natürlich wird das auch zu Streit führen. Allein letzte Woche kann ich ein Lied davon singen. Politik ist momentan ein schweres Thema. Aber was ich als Segen erfahren habe, das ist, dass man sich trotz Uneinigkeit und unterschiedlicher Ansichten und Standpunkte doch lieben kann und das nicht daran rüttelt. Ich kann den anderen anschreien und ihn für begriffsstutzig und manchmal dumm halten. Ich kann weinen und frustriert sein und doch kann ich dem anderen am Ende die Hand reichen und in die Augen blicken. Und zwar nicht, weil ich muss, sondern weil ich will. Jetzt haben wir schon jede Menge hinter uns gebracht, nach dem Festmahl, was bei uns jetzt sehr karg ausfällt, nämlich gar nicht. Aber bei einer richtigen Sederfeier wäre das ein richtig gutes Essen. Und danach kommt ein ganz berühmtes Zitat, und das lese ich vor. Und er, Jesus, nahm das Brot, sprach das Dankgebet, brach es und reichte es ihnen, den Jüngern, mit den Worten, das ist mein Leib, der für euch hingegeben wird. Tut dies zu meinem Gedächtnis. Nach dem Festmahl wird ein Stück Matzen, welches vorher versteckt wurde und von den Kindern wieder hervorgeholt wurde, in Gedenken an das Passahlamm, was sonst im Tempel geschlachtet wurde, gegessen. Das Lamm, welches an das Blut erinnern soll, was die Israeliten vor dem Engel Gottes in Ägypten bewahrt hat, vor der Strafe Gottes. Und dieses Blut steht so für die Gnade, die Gott seinem Volk erwiesen hat. Und Jesus nimmt dieses Symbol und deutet es auf sich selbst. Er ist derjenige, der die gerechte Strafe Gottes von den Menschen abwendet und sie aus der Sklaverei hinausführt. Dabei bezieht sich der Satz, dies ist mein Leib, im Griechischen gar nicht auf das Brot, sondern auf die Handlung drumherum. Also das Nehmen des Brotes, das Danken für das Brot, das Segnen, Brechen und Geben. Also es geht nicht ohne Brot, aber es ist nicht nur das Brot. Also es geht es nicht darum, irgendein Stück Teig zu haben, sondern Gott dafür zu danken, es mit anderen zu teilen und das Opfer Jesus für sich anzunehmen. Und das wollen wir jetzt auch machen. Wir wollen das Brot nehmen, unseren Dank ausdrücken und für diese gute Gabe oder diese gute Gabe mit den Menschen teilen, die mit uns am Tisch sitzen. Und dafür ist an jedem Tisch so ein kleiner Teller, meistens am Tischende in diese Richtung, mit Matzen. Und da könnt ihr euch jetzt gleich was abbrechen und ihn weiterreichen. Üblicherweise segnen wir beim Weitergeben des Brotes unser Gegenüber mit einem Satz. Jesu Leib für dich gegeben oder gebrochen. Und ich würde euch bitten, das auch zu machen, weil das einfach eine Zusage ist. Und ich finde ein super starkes Bild, wenn wir einander gegenseitig segnen. Natürlich dürft ihr den Satz auch gleich abwandeln in vielleicht heute gebräuchliche Sprache, weil es ist ja keine Zauberformel. Also, Jesu Leib ist euch gegeben. Ihr dürft jetzt das Brot brechen. Vielleicht das mit am meisten Bedeutung. Dann nahm er den Kelch, sprach das Dankgebet, gab ihn den Jüngern und sagte, trinkt alle daraus, das ist mein Blut des Bundes, das für viele vergossen wird, zur Vergebung der Sünden. In der jüdischen Kultur betet man nicht wie bei uns vor dem Essen, sondern danach. Dann weiß man auch, ob man wirklich was zu danken hat. Und genau das macht Jesus hier auch. Er nimmt das Gebet und spricht damit zu Gott, weil das Abendmahl oder die Sederfeier ist ein Kommunikationsraum, nicht nur zwischeneinander in der Gemeinschaft, sondern auch mit Gott. Gott ist ein essentieller Bestandteil des Abendmahls, denn wie unfreundlich wäre es von uns, jemanden einzuladen und dann nicht mit ihm zu sprechen. Gebet verändert. Ich bin, glaube ich, nicht derjenige, der euch da viel zu sagen kann, aber andere können das. Und ich glaube, wir tun gut daran, uns immer mal wieder ans Gebet zu wagen, uns damit auseinanderzusetzen und uns herausfordern zu lassen, was vielleicht Gebet für uns sein kann. Nach dem Gebet nahm Jesus den dritten Becher, den Becher, der symbolisch für die Erlösung steht. Was könnte passender sein, als dass Jesus sich in diese Gleichung setzt? Er ist die Erlösung. Auch hier geht es nicht um den Wein allein, sondern wiederum um das Nehmen, das Danken, das Trinken und das Weitergeben. Bevor wir uns aber den Jüngern anschließen und aus dem Kelch trinken, will ich noch einen weiteren Schritt der Sederfeier mit euch machen. Ich sage auch gleich, warum. Wie ihr denn bestimmt gemerkt habt, sind ja 4 Kelche auf euren Tischen. Und auch auf der Grafik sind 4. Aber eigentlich haben wir doch schon alle abgehandelt. Und das, finde ich, ist spannend an den Evangelien. Denn in den Evangelien wird genau dieser Kelch nicht erwähnt. Da heißt es, denn dort, nach dem Lobgesang gingen sie zum Ölberg hinaus. In der jüdischen Tradition kommt nach dem Lobgesang aber genau dieser 4. Kelch. Und er hat die Bedeutung, dass wir zum Volk Gottes hinzugefügt werden. Also der Erwählung. Ich kann mir vorstellen, dass Jesus und seine Jünger durchaus diesen 4. Kelch getrunken haben und ihn nicht ausgelassen haben. Aber dadurch, dass er nicht explizit erwähnt wird, lässt er Deutungen zu. Und die finde ich ganz cool. Und sie muss nicht richtig sein. Vielleicht ist sie sogar falsch. Aber ich finde, in dieser Deutung steckt so viel Kraft drin, dass ich sie euch mitgeben möchte. Also bei jedem Abendmahl könnten wir diejenigen sein, die den 4. Kelch zu sich nehmen. Also den Kelch, der für die Erwählung und zu dem Dazugehörigkeitsgefühl zum Volk Gottes steht. Also jedes Mal, wenn wir beim Abendmahl stehen und den Kelch trinken, können wir uns sagen, dass wir gerade das Versprechen von Gott annehmen, dass wir jetzt zu seinem Volk gehören. Wenn du dieses Versprechen gerade nicht annehmen kannst oder willst, kannst du dich gleich auch einfach über einen Schluck Traubensaft freuen. Weil auch an dem ist nichts Magisches oder Zauberhaftes oder sonst was, sondern in ihm steckt genauso viel Bedeutung, wie du dem zugibst. Und die Einsetzungsworte habe ich schon gesprochen. Deswegen jetzt noch der Segen dazu an uns alle. Jesu Blut ist für dich vergossen. Ihr könnt den Kelch trinken, wenn ihr wollt. Und damit komme ich zum Ende dieser Predigt. Abendmahl ist nach dem Theologen Paul Tillich Nahrung des ewigen Lebens und als solches ein immer zu wiederholender Prozess, wie wir auch jeden Tag unseren Körper mit Nahrung irgendwie was Gutes tun. Und ich hoffe, ihr konntet jetzt bei diesem Durchlauf einer Sederfeier etwas Neues mitnehmen. Etwas von der Begeisterung, die ich für das Abendmahl habe, mitnehmen. Und vielleicht auch was für eure eigene Abendmahlspraxis oder die in dieser Gemeinde. Wer weiß. Und so möchte ich das Abendmahl und diese Predigt beenden, wie ich sie begonnen habe, und zwar mit einem Segen. Und wer möchte, darf zu diesem Segen aufstehen. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr wende sein Angesicht dir zu und schenke dir Frieden. Er ist immer bei euch. Amen.